um seine Verwandtschaft und seine Abstammung nachweisen zu können oder nachverfolgen zu können, brauchte man personengeschichtliche Quellen. Daraus resultierend kam es eben zu einem ungeheuren Benutzungsansturm in allen Archiven, die diese Quellen verwahrten, von Menschen, die auf der Suche waren nach ihren Vorfahren, um diesen sogenannten Arier-Nachweis zu erbringen.
Diese Folge von Geschichte Europas ist eine Auftragsproduktion für das Niedersächsische Landesarchiv. Dort fand Anfang Oktober 2023 eine Tagung mit dem Titel Archive in Niedersachsen und der Nationalsozialismus – Kontinuitäten und Brüche statt. In diesem Gespräch spreche ich mit Frau Dr. Sabine Graf, Leiterin des Niedersächsischen Landesarchivs, und Professor Dr. Dietmar von Reken von der Universität Oldenburg über die Zielsetzung, Inhalte und Ergebnisse der Tagung. Die Aufnahme fand dabei eine Woche nach der Veranstaltung statt. Weitere Informationen zur Episode und im Podcast gibt es in den Shownotes. Und jetzt wünsche ich euch viele neue Erkenntnisse beim Anhören dieser Folge.
Mein Name ist Sabine Graf. Ich bin von meiner Ausbildung her Historikerin und Archivarin zugleich. Ich arbeite seit vielen Jahren im Niedersächsischen Landesarchiv und leite auch dieses Niedersächsische Landesarchiv seit 5 Jahren. Und ich habe eben wahrgenommen, dass seit einiger Zeit zunehmend mehr Institutionen, also gerade Behörden, aber auch andere Einrichtungen, sich mit ihrer NS-Zeit beschäftigen. Und dieses Niedersächsische Landesarchiv hat auch eine Geschichte in der NS-Zeit. Auch wenn das Landesarchiv erst 2005 als Behörde gegründet wurde, gehen doch die Anfänge dieser Behörde viel, viel weiter zurück. Und deshalb ist es für mich auch persönlich ganz wichtig, dass wir alle, die Archivarinnen und Archivare, die im Niedersächsischen Landesarchiv tätig sind, wissen, was ihre Vorgänger, es waren tatsächlich nur Männer, während der NS-Zeit getan haben.
Mein Name ist Dietmar von Reken. Ich bin seit 2004 Professor für Geschichtsdidaktik an der Karl-von-Ossietzky-Universität in Oldenburg. Ich bin aber nicht nur Geschichtsdidaktiker, sondern von der Ausbildung her auch Historiker. Habe mich sehr viel mit Landesgeschichte beschäftigt im Nordwesten Deutschlands, Ostfriesland, Oldenburg, Bremen, Niedersachsen insgesamt. Zu verschiedenen Themen, auch stark zum Thema Nationalsozialismus. Und ich bin vor einigen Jahren dazu gekommen, mich ein bisschen stärker mit Archivaren zu beschäftigen. Wir haben in der Geschichtsdidaktik so ein Konzept der Geschichtskultur. Also wir beschäftigen uns damit, was außerhalb der Schule mit Geschichte in der Gesellschaft gemacht wird. Und da gehören verschiedene Akteurinnen und Akteure und Institutionen dazu, unter anderem eben auch Archive und Archivare. Und ich habe vor einiger Zeit begonnen, unmittelbar vor Corona, mich mit einem sehr ausgiebigen Nachlass eines Archivars intensiver zu beschäftigen, der hier in Oldenburg tätig gewesen ist. Von der späten Weimarer Republik über die NS-Zeit, die Nachkriegszeit bis in die Bundesrepublik, bis in die 60er Jahre hinein. Und eigentlich mit der Absicht, eine Biografie über diesen Archivar zu schreiben. Das ist jetzt ein bisschen unterbrochen worden durch Corona und die Anforderungen, die wir da alle gehabt haben. Aber ich bin dann sehr gerne der Einladung gefolgt, an dieser Tagung teilzunehmen, bei der ich keinen eigenen Vortrag gehalten habe über einen der Archivare zum Beispiel, sondern wo ich sozusagen alle 24 Vorträge verfolgt habe auf dieser Tagung und derjenige war, der dann einen Abschlusskommentar zur Tagung gesprochen hat, was die Ergebnisse angeht und auch was die Perspektiven angeht für die weitere Forschung.
Und diese Tagung ist ja auch Anlass, dass wir hier miteinander sprechen. Wir reden jetzt hier eine Woche nach der Veranstaltung. Und dann würde ich gerne nochmal bei Frau Graf nachfragen. Sie haben ja eben erzählt, wie Sie zu dem Thema kamen. Aber wie kam es konkret dazu, dass Sie sich entschieden haben, eine ganze mehrtägige Tagung mit, Herr von Regen hat es gerade gesagt, 24 Vorträgen zu diesem Thema zu organisieren?
Ja, also Archivarinnen und Archivare, das ist ja schon eine Berufsgruppe, die sehr stark mit der Geschichte verbunden ist, weil sie selbst ja auch das Bild von der Geschichte beeinflusst, indem sie eben durch die Überlieferungsbildung entscheiden, welche Unterlagen aufgehoben werden, welche vernichtet werden. Und Archivarinnen und Archivare stehen häufig auch in einem unmittelbaren Wechselverhältnis mit, sagen wir mal, Herrschaftsträgern, also mit Macht, haben auch damit zu tun, dass sie eingebunden sind in einen Staat oder eben in eine Verwaltung. Und dieses Wechselverhältnis von politischer Herrschaft und archivischer Tätigkeit, das halte ich für sehr wichtig. Und dieses Wechselverhältnis spielt eben in historischer Perspektive immer wieder eine große Rolle und insbesondere eben bei der Auseinandersetzung mit der eigenen Geschichte während der Zeit von 1933 bis 1945 ist das ja nochmal besonders zu betrachten. Und natürlich haben auch andere Archivarinnen und Archivare schon vor einiger Zeit begonnen, sich mit dem Archivwesen während der NS-Zeit zu beschäftigen. Es gibt seit 20 Jahren vermehrt Tagungen und Untersuchungen, die diese Zeit in den Blick nehmen, häufig veranlasst durch einzelne Archive oder auch durch einzelne Archivverwaltungen. Und jetzt war es aus meiner Sicht an der Zeit, dass wir dieses Thema für Niedersachsen beleuchten und dieses Thema eben nicht nur für das Landesarchiv durchleuchten, sondern auch für die anderen Archive, für die kommunalen Archive, für die kirchlichen Archive und sonstigen Archive, die es auch noch gegeben hat, also Stichwort GAU-Archive. Und dann haben wir eine kleine Expertengruppe gebildet und uns auch noch mit weiteren Expertinnen und Experten ausgetauscht zu dieser Thematik und hatten sehr schnell einen ganzen Kanon von Fragestellungen und Desideraten, die wir behandeln müssen, also Themen, über die wir mehr wissen möchten und die man im Rahmen einer solchen Tagung auch unbedingt näher in den Blick nehmen sollte. Dann kam es zu einem Call for Papers, wie das so üblich ist. Und auf diesen Call for Papers haben sich sehr, sehr viele Kolleginnen und Kollegen hier aus Niedersachsen gemeldet mit einem Beitrag. Viele Kolleginnen und Kollegen, die einen Beitrag zu dieser Tagung geleistet haben, stammen aus dem Niedersächsischen Landesarchiv, arbeiten also auch für diese Einrichtung, die sie dann auch selbst erforschen. Das ist also nochmal ein besonderer Gesichtspunkt. Und dann gab es aber auch einige wenige Historikerinnen und Historiker, die nicht Archivare sind, die das Thema aufgegriffen haben. Ja, und eben auch aus den kommunalen und kirchlichen Archiven hatten wir Beiträger bei dieser Tagung.
Jetzt stellt sich für mich dabei natürlich die Frage, inwiefern denn die herrschende Ideologie, also wir sprechen hier erst vom Kaiserreich, dann von der Weimarer Republik und dann ab 33 von der NS-Diktatur, wie das die Praxis von Archiven beeinflussen kann. Können Sie das ein bisschen ausführen?
Wir haben vom Ansatz her einmal die personelle Seite unterschieden von der Aufgabenwahrnehmung und dann eben auch letzten Endes von der Geschichte der Institutionen als solches. Ich fange vielleicht einfach mal mit den Aufgaben an, die Archive normalerweise wahrzunehmen haben. Ich hatte es ja schon angedeutet, sie bilden Überlieferung, sie bilden diese Überlieferung, damit eben interessierte Forscherinnen und Forscher oder auch andere Bürger sich dieser Überlieferung bedienen können, sich die Quellen anschauen und sie auswerten. Und während der NS-Zeit Das ist vielleicht nicht allen bekannt, aber viele wissen es auch, dass es eben bedingt durch die NS-Rassenideologie spielten die sogenannten Arier-Nachweise eine sehr große Rolle. Und mit diesen Arier-Nachweisen sollte eben das Ziel einer in Anführungszeichen arischen Abstammung erbracht werden. Und um seine Verwandtschaft und seine Abstammung nachweisen zu können oder nachverfolgen zu können, brauchte man personengeschichtliche Quellen. Also insbesondere eben Personenstandsregister, Zivilstandsregister, Kirchenbücher. Und diese Art von Quellen befindet sich landläufig in den Archiven oder befand sich damals auch noch häufig in den Archiven von Pfarrgemeinden, also bei der Kirche auch teilweise selbst. Und daraus resultierend kam es eben zu einem ungeheuren Benutzungsansturm in allen Archiven, die diese Quellen verwahrten, von Menschen, die auf der Suche waren nach ihren Vorfahren, um diesen sogenannten Arier-Nachweis zu erbringen. Dieser Benutzungsansturm führte zu einem Bedeutungszuwachs, den plötzlich die Archive für viele Menschen hatten. Bis dahin sind eigentlich nur Wissenschaftler und Spezialisten mit Archiven in Berührung gekommen, aber nicht die breite Masse der Bevölkerung. Und das änderte sich schlagartig durch diese NS-Rassenideologie. Und dadurch erhielten die Archive plötzlich einen ungeahnten Zuwachs an Benutzerinnen und Benutzern, mit dem sie umzugehen hatten. Und gleichzeitig fühlten sich die Archive dadurch auch aufgewertet in ihrer Bedeutung. Und dieser Bedeutungszuwachs wird mit Sicherheit dem einen oder anderen Archivar auch sehr geschmeichelt haben und wurde dann eben auch in verschiedener Richtung instrumentalisiert. Das ist also erstmal ein Aspekt, wie sich die Aufgabenwahrnehmung während der NS-Zeit veränderte. Gleichzeitig war es uns aber auch wichtig, danach zu fragen, wie sich die Personen, die in einem Archiv arbeiteten, zur NS-Diktatur und zur neuen Ideologie überhaupt verhalten haben. Und haben sie diese Ideologie unterstützt? Und wenn ja, wie haben Sie sie unterstützt? Haben Sie eventuell aber Widerstand geleistet? Und wenn ja, wie sah dieser Widerstand aus? Und was machte überhaupt die Gleichschaltung von Politik und Gesellschaft? Was machte das überhaupt mit der Behörde und mit der Verwaltung? Und welche Folgen hatte diese Gleichschaltung auch auf das Arbeiten in der Verwaltung? Und daraus haben sich viele Dinge auch geändert, einfach im Zusammenleben, dass plötzlich die Partei, die NSDAP, hineinwirkte in das archivische Umfeld und dass eigentlich es immer wichtiger wurde, ob man Mitglied in dieser Partei ist oder eben nicht. Und hinzu kam dann natürlich die entsprechende Gesetzgebung zum Berufsbeamtentum, dass eben jüdische Kollegen nicht mehr dort arbeiten konnten im Archiv als Beamte. Es kam eben aber auch die Ausgrenzung von Juden als Benutzerinnen und Benutzern dazu, weil ab 1938 die Gesetzgebung Juden verboten hat, ein Archiv zu einem anderen Zweck zu nutzen als zur Familienforschung. Und dann ab 1939 war der Zugang dieser Personengruppe komplett versperrt. Also die NS-Ideologie und der ganze NS-Staat hatte massive Auswirkungen auf die Berufsgruppe der Archivare, aber auch auf die Einrichtung des Archivs und seine Aufgaben.
Konnte man aber auch, Sie haben eben die Möglichkeiten der Mitarbeit und auch des Widerstands erwähnt, auch einfach sowas wie ein Mitläufer sein. Das heißt, man hat einfach seine Arbeit auch unter den neuen Vorzeichen weitergemacht und die Arbeit war nicht großartig anders im Archiv, zwischen, sagen wir mal, 1929 und dann 1934?
Die tägliche Arbeit hat sich sehr stark verändert. Das haben auch einige Vorträge dieser Tagung ergeben, dass eigentlich die Archivare kaum noch dazu kamen, neues Schriftgut ins Archiv zu holen oder ganz normale Benutzungswünsche zu erfüllen. Sie waren eigentlich fast zu 100% damit beschäftigt, diese neue Form der Benutzung zu bedienen. Sie hatten unglaublich viele Anfragen auf dem Gebiet zu bearbeiten und sie mussten den Benutzeransturm ja auch bewältigen. Also wir haben da teilweise, war das eine Steigerung der Benutzung in den Vorkriegsjahren, also in der Zeit bis 1939, also ein Vielfaches von Benutzerinnen und Benutzern stürmte plötzlich in die Lesesäle der Archive und absorbierte die Archivare und alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sodass sie zu gar nichts anderem mehr groß kamen.
Wurden auch im Zuge der Machtergreifung des Nationalsozialismus in den Archiven neue Ordnungslogiken, neue Sammlungen erstellt oder vielleicht sogar auch ganz neue Archive geschaffen?
Ja, also in die Logik, sagen wir mal, Archivtektonik, so dieses ganze Fachliche, wie ist ein Archiv aufgebaut, wie werden Bestände gegliedert, wie erschließen wir, das ist doch sehr fachspezifisch. Und ich würde sagen, auf dem Gebiet hat sich grundsätzlich nichts geändert. Da wurde auch nicht eingegriffen. Allerdings gab es plötzlich die Partei. Es gab ein großes Parteiarchiv der NSDAP und in den einzelnen Gauen dieser neuen Gaustruktur, die mit der NS-Zeit kam, entstanden auch Gauarchive für bestimmte Bezirke, eben für den Gaubezirk. Und dort sollte diese ganz spezifische Parteiüberlieferung gesammelt werden. Das ist also eine ganz neue Form von Archiven, die da entstand, parallel zu den staatlichen und kommunalen Strukturen, die es weiterhin gab. Außerdem hat der NS-Staat versucht, an die Unterlagen von jüdischen Gemeinden zu kommen und diese Unterlagen oder die Archive der jüdischen Gemeinden einzuziehen und an sich zu reißen. Da gab es eben auch viele Versuche und teilweise ist es auch gelungen. Teilweise gab es Interessen des Reichssippenamtes an dieser Überlieferung. Teilweise haben aber auch die damaligen Staatsarchive dafür gesorgt, dass die Unterlagen der jüdischen Gemeinden in ihrem jeweiligen Archivbezirk dann in das Staatsarchiv gelangten. Und diese Abgabe, die erfolgte bei weitem nicht einvernehmlich, sondern auf Druck oder teilweise eben auch durch Raub. Also das ist auch es wird auch ganz deutlich. Und ein weiterer Gesichtspunkt ist dann das ganze Thema Archivgutschutz. Das Bedürfnis des Staates, einen möglichst breiten Zugriff auf alle möglichen Formen der Überlieferung zu erhalten, wurde durch den NS-Staat unterstützt. Und damit eben möglichst alle Quellen, die etwas über die Menschen aussagen, die etwas über ihre Herkunft aussagen, damit man möglichst vieler Quellen auch habhaft wurde, hat man zunehmend die Archivpflege eingerichtet, also in allen Staaten, in allen Gebieten des damaligen Reichs hat die Archivpflege einen starken Bedeutungsgewinn erfahren. Und es wurden Archivpflegerinnen und Archivpfleger eingesetzt, die sich um private Überlieferungen kümmern sollte und eben vieles dann eben auch vereinnahmt hat. Dieses Archivpflegesystem ist auf der einen Seite natürlich positiv zu sehen, weil man dadurch eben auch an an Überlieferung kam, die sonst vielleicht verloren gegangen wäre. Aber dahinter steckt auch der Machtanspruch des Staates, ein sehr umfassender Anspruch auf diese historischen Unterlagen.
Jetzt hatten Sie eben auch das Wort Widerstand erwähnt. Wie war es denn für Menschen, die im Archiv gearbeitet haben, möglich, im Archiv gegen den NS-Staat zu agieren?
Ja, es gab in den Archiven keinen offenen Widerstand. Denn offener Widerstand hätte ja sofort den Verlust der Beschäftigung bedeutet. Das wäre also gar nicht möglich gewesen. Es gab, wenn, dann eben versteckten Widerstand, den man vielleicht nicht Widerstand nennen kann, aber zumindest unangepasstes Verhalten oder eben ein Ungehorsam, der unbemerkt blieb bei der Ausführung von Gesetzen, die eben gegen Juden oder auch gegen politisch Andersdenkende erlassen wurden und dass man eben diese Gesetze dann mehr oder weniger nicht umgesetzt hat oder sagen wir mal, den Ermessensspielraum, den man hatte, den konnte man ja auf die eine oder andere Weise vielleicht auslegen. Wir haben während der Tagung, das ist so ein bisschen rausgekommen, doch in dem einen oder anderen Fall scheint es dann doch auch gerade bei der Erarbeitung von Lebensläufen, also im Zusammenhang mit den ARIA-Nachweisen, scheint der ein oder andere Archivar dann doch von diesem Ermessensspielraum Gebrauch gemacht zu haben und eben nicht immer die jüdische Abkunft in jedem Fall offen dargelegt zu haben. Ob das jetzt bewusst oder unbewusst geschehen ist, können wir aus heutiger Sicht nicht mehr nachweisen. Aber wir wissen, dass es zu falschen Auskünften gekommen ist, weil einzelne Archivare im Nachhinein überführt worden sind, dass sie an der einen oder anderen Stelle eben nicht sauber gearbeitet haben. Ansonsten ist es ganz schwer nachzuweisen, wie weit eben die Auskünfte im Einzelnen korrekt oder nicht korrekt gegeben worden sind. Das ist eine Form von Widerstand. Natürlich gab es auch Archivare, die nicht Mitglied in der NSDAP geworden sind, aber das waren die wenigsten. Man muss wirklich sagen, dass als Beamter im Archiv den meisten Beamten der Weg in die Partei ausdrücklich nahegelegt worden ist und sie diesem Ruf dann auch Folge leisteten. Und früher oder später, viele wurden schon 1933 Parteimitglied, die meisten dann aber ab 1937 und wir haben nur ganz wenige, die sich da komplett rausgehalten haben.
Ich glaube, man muss auch zurückblicken auf die Zeit vor 33, wer ist überhaupt Archivar geworden damals? Also von Archivaren, von dieser Berufsgruppe Widerstand zu erwarten, wäre, glaube ich, vermessen. Wir haben auch auf der Tagung darüber diskutiert, dass, naja, Archivare wie andere ähnliche Berufsgruppen auch eine Rekrutierung haben, schon vor 33 und dann auch nach 33, die sozusagen eher so ein konservatives Bürgertum betroffen hat. Und also von daher ist es nicht überraschend, dass, wenn ich das richtig sehe, auf der Tagung durch das neue Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums, die sogenannte Wiederherstellung des Berufsbeamtentums von 1933, also kein einziger Archivar entlassen worden ist. Also es gab keine Sozialdemokraten etwa in den Archiven, die man dann hätte 1933 aus politischen Gründen entlassen müssen. Und das ist durchaus typisch. Also das ist nicht nur bei den Archivaren so, sondern bei vielen anderen ähnlichen Berufsgruppen, die ein Studium hinter sich hatten, die das erforderten, ähnlich. Wir wissen ja auch, wie hoch nazifiziert auch schon die Studentenschaft in den 20er und frühen 30er Jahren gewesen ist. Also von daher ist das gar nicht überraschend, dass der Typus des Widerständlers sozusagen in dieser Berufsgruppe auch nicht zu erwarten wäre unbedingt. Sie haben vorhin den Begriff Ferry Jacobi des Mitläufers nochmal erwähnt. Also sicherlich haben wir ein Spektrum von unterschiedlichen Verhaltensweisen von Archivaren in dieser Zeit. Also die lassen sich nicht über einen Kamm scheren. Aber sozusagen die Gruppe der aktiven Widerständler können wir sozusagen weitgehend ausblenden. Aber da bleibt immer noch genug übrig sozusagen an Verhaltensweisen im Nationalsozialismus, wo Menschen in dieser Berufsgruppe, in diesen Tätigkeiten unterschiedlich nah an der neuen Ideologie sein konnten. Es gab sicherlich die begeisterten Nationalsozialisten, das haben wir auf der Tagung auch vorgeführt bekommen. Es gab aber auch manche, die sich in die Nische zurückgezogen haben. Es gibt manche, Frau Graf hat es gerade erwähnt, die möglicherweise auch bewusst Dinge unterlaufen haben und vielleicht mal eine jüdische Herkunft bei einer Person, bei den Großeltern, was beim ARIA-Nachweis ein Riesenproblem gewesen wäre, nicht bewusst weitergeleitet haben, aus welchen Motiven auch immer. Wir haben also ein ganzes Spektrum von punktuellen Anpassungen. Man ist in die Partei reingegangen, aber die Parteimitgliedschaft alleine ist auch kein hartes Indiz für das, was Menschen in dieser Zeit gemacht haben, auch nicht bei den Archivaren. Also es gab Archivare, die sind zwar dann 33 oder 37 in die Partei eingetreten, haben sich da aber nicht besonders hervorgetan, haben das möglicherweise getan, weil sie dazu gedrängt worden sind, als Beamte in der Partei zu sein, oder haben sich vielleicht nur in einer der Gliederungen NSV, also Nationalsozialistische Volkswohlfahrt, oder im Reichsluftschutzbund engagiert oder gar nicht engagiert, waren vielleicht nur Mitglieder da drin, um sozusagen formal zu zeigen, wir sind dabei. Also das gab es, aber es gab natürlich auch die ganz Begeisterten, die dann versucht haben, auch über ihre Tätigkeit, nicht nur im Archiv, sondern auch außerhalb des Archivs, also zum Beispiel, indem sie Vorträge gehalten haben in historischen Vereinen oder für die Öffentlichkeit oder indem sie Publikationen verfasst und veröffentlicht haben, die sehr deutlich auf Linie gewesen sind jetzt. Also gab auch diese, die das sozusagen ganz bewusst gemacht haben, sich einzulassen auf das, was der Nationalsozialismus sozusagen ihnen offeriert hat und wo sie zum Teil auch begeistert waren, da mitzumachen. Und da hat es natürlich auch sowas wie Karrierestreben, wie in vielen unterschiedlichen Gesellschaften gegeben, wo man versucht hat, die neuen Möglichkeiten, die der Nationalsozialismus geboten hat, für sich persönlich, für seine eigene Berufsbiografie zu nutzen. Also Sie merken, das ist ein ganz breites Spektrum an unterschiedlichen Verhaltensweisen von Menschen, weshalb es ganz wichtig ist, und das hat sich auf dieser Tagung auch gezeigt, ganz genau hinzugucken auf die einzelne Person und den jeweiligen Kontext dieser Person in dem Archiv, in der jeweiligen Behörde, vor Ort, auch in den Zusammenspiel mit anderen. Denn Archive, Archivare arbeiten ja nicht nur im Archiv, sondern sie arbeiten zum Beispiel auch zusammen mit historischen Vereinen vor Ort, mit anderen Organisationen vor Ort, möglicherweise auch mit der NSDAP vor Ort. Also man muss genau hingucken, um ermitteln zu können, wie die spezifische Konstellation gewesen ist, bis hin auch zu den natürlich den Entwicklungen der Person hin zum Nationalsozialismus. Also was hat sie geprägt in ihrem bisherigen Leben, in ihrer bisherigen Berufsbiografie, aber auch außerhalb davon, um dann erklären zu können, wie Menschen, warum Menschen sich auf diese Art und Weise im Archiv und außerhalb des Archivs verhalten haben.
Wenn Sie sagen, wir müssen bis auf die einzelne Person hinunterschauen, um deren Einfluss und die Bedeutung von Mitarbeitenden zu verstehen, wie viele Leute haben denn in den 30er Jahren in den Archiven denn gearbeitet und wie viele Leute können wir als Führungspersonal bezeichnen, die also wirklich gehobenen Einfluss auf die Tätigkeiten des Archivs hatten?
Wir haben ja ein Spektrum an ganz unterschiedlichen Archiven, die auch in dieser Tagung zur Geltung kamen. Das hat Frau Graf gerade schon angesprochen. Also wir haben die staatlichen Archive, wir haben kommunale Archive, also Stadtarchive, wir haben kirchliche Archive, die zum Teil neu aufgebaut werden. Wir haben diese neue Einrichtung von Parteiarchiven, die es nur, Gott sei Dank, nur ein paar Jahre gegeben hat. Und da sind immer unterschiedlich viele Personen tätig, auch unterschiedlich professionell tätig. Also diese Parteiarchive, das ist uns vorgeführt worden, sind eher von unten aufgebaut worden, eher ehrenamtlich und nicht professionell, während die staatlichen zunehmend professionell gearbeitet haben, aber auch das nicht durchgehend in allen staatlichen Archiven. Also in Bremen ist uns das vorgeführt worden, dass auch da in Bremen noch nicht in den frühen 30er Jahren etwa professionell ausgebildete Archivare gearbeitet haben. Also das ist sehr unterschiedlich und diese Archive darf man sich auch nicht zu groß vorstellen. Also wir haben Beispiele vorgeführt bekommen auf der Tagung. Manche sind sehr klein, von nur wenigen Personen, die da gearbeitet haben, und auch nur ganz wenige wissenschaftliche Archivare. Wir haben jetzt die ganze Zeit, glaube ich, viel auch von den wissenschaftlichen Archivaren gesprochen, die also als Historiker ausgebildet sind und dann im Archiv arbeiteten. Wir haben natürlich auch anderes Personal in den Archiven, nicht wissenschaftlich ausgebildetes, bis hin zu Hausmeistern, Sekretärinnen und so weiter. Das gibt es, aber natürlich nicht, ist keine Riesenbehörde sozusagen, ein Archiv jeweils. Und wir haben tatsächlich einen Vortrag gehabt, der uns mal vorgeführt hat, weil wir immer so den Fokus haben, vor allen Dingen auf den wissenschaftlichen Archivaren, wie das eigentlich innerhalb eines solchen Archives aussah, wie die Leute miteinander umgegangen sind, hat uns zeigen können, was es an Denunziationen, an Karrierestreben und so weiter gegeben hat, was eben sehr stark dann auch das Zusammenleben und Zusammenarbeiten in so einem Archiv geprägt hat. Also, das sind keine großen Einrichtungen, die Archive in dieser Zeit. Muss man auch nochmal genau hingucken. Ein kleines Kommunalarchiv, ein Stadtarchiv besteht vielleicht nur aus ein, zwei Personen. Etwas größere Archive bestehen vielleicht aus mit Hausmeister und Sekretärinnen aus, ich glaube so 8 bis 10 Personen insgesamt. Aber mehr ist das nicht. Und wir müssen genau hingucken, von wem wissen wir was? Wer hat welche Aufgaben gehabt? Wer konnte sozusagen einwirken auf das, was im Archiv passiert ist? Das galt natürlich vor allen Dingen für das wissenschaftliche Personal. Aber auch, wie funktioniert so ein Archiv eigentlich in dieser Zeit im Zusammenspiel der verschiedenen Aufgaben, die innerhalb des Archivs erfüllt werden müssen, bis hin zu, vielleicht kann man das noch ergänzen, Frau Graf hat auch gerade schon gesprochen, ja auch von dem Archivschutz, also dem Schutz der Bestände in den Archiven. Im Krieg war das natürlich eine besondere Herausforderung dann, weil viele der Archive dann gefährdet waren durch die Bombenangriffe und viele Bestände ausgelagert werden mussten an sichere Orte. Und da haben wir auch kurz drüber diskutiert, gibt es noch keine ganz systematischen Forschungen dazu, scheinen aber auch zum Beispiel in dieser Auslagerung von Archivbeständen auch Zwangsarbeiter, Kriegsgefangene, Strafhäftlinge und so weiter einbezogen worden zu sein. Das ist nochmal so ein Punkt, der, glaube ich, auch nochmal intensiver erforscht werden muss.
Hinsichtlich der Größe und des Personalkörpers muss man tatsächlich ein bisschen differenzieren. Das hat Herr von Regen auch schon zu Recht dargelegt. Wir betrachten ja, wenn wir auf die NS-Zeit schauen, nicht das Niedersächsische Landesarchiv, sondern wir betrachten 3 preußische Staatsarchive und das Staatsarchiv des damaligen Landes Oldenburg und das Staatsarchiv des damaligen Landes Braunschweig. Und wir haben auch gesehen, dass es eben gewisse Unterschiede gibt im Professionalisierungsgrad zwischen den Staatsarchiven in Braunschweig und Oldenburg einerseits und den 3 preußischen Staatsarchiven Aurich, Osnabrück und Hannover. Hannover, das Staatsarchiv Hannover war zu der Zeit schon ein relativ großes Staatsarchiv und dort betrachten wir eigentlich, also wenn wir von wissenschaftlichen Archivaren sprechen, dann haben wir da bis zu 8 Personen, 8 Männern im Blick, die eben als eine Art Funktionselite in diesem Archiv auch wirkten und die dann auch teilweise, also insbesondere eine Person, tätig war in den besetzten Gebieten in Frankreich und sich dort eben um das Archivgut des besetzten Frankreichs gekümmert hat über viele Jahre. Ich meine hier Georg Schnard. Das ist der Fall ist auch bekannt, auch vielfach behandelt. Georg Schnard ist also nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs interniert worden und musste sich für das, was er in Frankreich getan hat, auch rechtfertigen. Also das Spektrum der Archive reicht von Ein-Mann-Betrieb bis zu einem doch größeren preußischen Staatsarchiv.
Nachdem Herr von Regen es eben angesprochen hat, mit dem Beginn des Zweiten Weltkriegs, ändert sich da die Rolle der Archive, ändert sich die Nutzung? Also einmal ganz platt gefragt, brauchten 1939, 40, 41 immer noch so viele Leute einen ARIA-Nachweis? Und auch, wie ging man denn nun 42 folgende mit den immer heftigeren Luftangriffen um und wie kümmerte man sich um die Archive in dieser Zeit?
Also das hat Frau Rahn in einem Vortrag deutlich gemacht, wie sozusagen diese Auslagerungen von Beständen zustande gekommen sind in der Kriegszeit. Das ist ja dann vor allen Dingen ab 42, 43 der Fall, als die Bombardierungen stärker geworden sind. Also Wir wissen was darüber, wie das organisatorisch abgelaufen ist, also welche Vorgaben es gegeben hat und wie dann die Bestände, ein Teil der Bestände, nie alle Bestände, Teil der Bestände in hoffentlich oder vermeintlich sicherere Orte geschaffen worden sind, meistens sehr viele Orte. Das war ein hoher organisatorischer Aufwand für die verbliebenen Mitarbeiter. Das muss man ja auch mal sagen, dass die Archive natürlich ein Problem hatten mit vielen Einberufungen, dass der Personalbestand sozusagen deutlich zurückgegangen ist. Ich habe über die ARIA-Nachweise keine genauen Zahlen dabei. Ich vermute aber, dass die Anforderungen deutlich zurückgegangen sind gegenüber der Anfangszeit, den Anfangsjahren der NS-Zeit. Also von daher sind die Aufgaben da nicht mehr so groß gewesen. Aber der Schutz der Bestände ist sozusagen, glaube ich, ganz zentral gewesen. Ich vermute mal auch für die Archivare selbst. Ich habe in meinem Schlusskommentar da nochmal darauf hingewiesen, denn die Bestände sind ja dieser Berufsgruppe in den Archiven quasi anvertraut. Das ist sozusagen Teil ihres beruflichen Selbstverständnisses, diese Archivbestände zu schützen und der Nachwelt weiterhin verfügbar zu machen. Und von daher kann ich mir gut vorstellen, das ist noch nicht systematisch erforscht, aber kann ich mir gut vorstellen, dass es für die Archivare, gerade für die wissenschaftlichen Archivare, keine ganz einfache Situation gewesen ist, zu erleben, wie gefährdet die ihnen anvertrauten Bestände in dieser Zeit tatsächlich gewesen sind. Und sie mussten sich dann auch, weil sie dazu aufgefordert worden sind, mit großem Engagement daran beteiligen, möglichst viel von diesen Beständen dann auch zu schützen, was nicht immer gelungen ist. Wir haben ja auch durchaus große Kriegsverluste bei einigen Bombardements in Niedersachsen gehabt. Also, und deswegen gerade meine kurze Andeutung, das ist etwas, gerade was das Verpacken und dann Transportieren der vielen Bestände angeht, in irgendwelche Bergwerke zum Beispiel, etwas, wo sie dann viele Unterstützung brauchten, wo dann offensichtlich auch, das ist deutlich geworden in dem Vortrag, auch Zwangsarbeiter und Häftlinge genutzt wurden, um diese Aufgabe überhaupt erfüllen zu können.
Ich wollte nur ergänzen, dass man mit Beginn des Krieges in den Archivaren im Grunde in einen Notbetrieb gehen musste, weil auch viele Mitarbeiter eingezogen worden sind als Soldaten und die Belegschaft extrem reduziert war. Und es ging wirklich nur noch darum, den Benutzungsbetrieb irgendwie aufrecht zu erhalten. Das sind die Jahre, diese NS-Zeit, die sind sehr unterschiedlich und man muss die Friedenszeit von der Kriegszeit trennen. Das ist vollkommen klar. Die haben sich ganz unterschiedlich auf die Archive ausgewirkt, die beiden Phasen.
Inzwischen sind wir uns in der Geschichtswissenschaft ja einig, dass der 8. Mai 1945 keine Stunde Null war, sondern viele Kontinuitäten aus der NS-Zeit weiterwirkten. Daher auch die Frage, wir haben zwar das neue Land Niedersachsen, das jetzt die Archive übernimmt, aber wie geht es denn mit dem Archivwesen weiter und vor allem, wer bleibt aus der NS-Zeit auch personell erhalten?
Also gerne kann ich dazu etwas sagen, weil ich mich in meinem Vortrag auch gerade damit beschäftigt habe. Ich habe allerdings nur die Berufsgruppe der wissenschaftlichen Archivare in den Blick genommen. Aber das Ergebnis meiner Untersuchung ist ganz eindeutig. Es sind alle wieder zurückgekehrt auf ihre Stellen und haben ihre Arbeit fortgesetzt nach 1945, sofern sie im Zweiten Weltkrieg nicht gefallen oder dann eben auch in der Kriegsgefangenschaft gestorben waren. Alle überlebenden Archivare haben nach 1945, dann eben nach Gründung des Landes Niedersachsen in einem niedersächsischen Staatsarchiv weitergearbeitet. Und es gab da eine große personelle Kontinuität. Sie hatten allerdings unmittelbar nach dem Zweiten Weltkrieg erst einmal die Entnazifizierung zu überstehen. Niedersachsen gehörte zur britischen Besatzungszone und die Briten waren verantwortlich für die Entnazifizierung, die sie auf ihre ganz eigene Art durchgeführt haben. Wir wissen, dass es Unterschiede gab zwischen den einzelnen Besatzungszonen, was jetzt eben auch, sagen wir mal, die Lückenhaftigkeit der Entnazifizierung anbelangt und überhaupt auch die Art und Weise, wie man damit umgegangen ist. Und in der britischen Besatzungszone herrschte eben ein besonderer Pragmatismus Und das ist aber nicht, weil die Briten der Meinung waren, dass die Menschen, die jetzt hier in Niedersachsen lebten, alle keine Schuld auf sich geladen haben oder alles keine Nazis waren, sondern weil sie da mit einem sehr realistischen und sehr pragmatischen Blick dran gegangen sind. Und ihnen ging es vor allem darum, die Verwaltung am Leben zu erhalten, die Wirtschaft am Leben zu erhalten und die Grundversorgung sicherzustellen. Und das letzten Endes ja auch mit Blick auf die eigene Bevölkerung. Denn man konnte sich ja gar nicht erlauben, ein besetztes Gebiet auch noch wirtschaftlich zu unterstützen. Das heißt, es gab eben gerade in der britischen Besatzungszone eine, ich will nicht sagen oberflächliche Entnazifizierung, aber eine andere Form der Entnazifizierung als beispielsweise in der amerikanischen Besatzungszone. Und so gelang es dann auch den Archivaren mit ihrer NS-Belastung früher oder später wieder zurückzukehren in ihren angestammten Beruf.
Wie diese Entnazifizierung abgelaufen ist, das ist nicht untypisch für entsprechende Berufsgruppen, das wissen wir aus anderen Berufsgruppen auch schon. Es ist so, dass die Archivare sich sicherlich gegenseitig geholfen haben in diesen Verfahren. Wir wissen ja, das ist ja schon vielfach untersucht worden, auch für andere Regionen, dass viele mit so Leumundszeugnissen, sogenannten Persilscheinen, gearbeitet haben in ihren jeweiligen Verfahren. Und das haben natürlich die Archivare auch gemacht und sie haben sich gegenseitig auch solche Persilscheine ausgestellt beziehungsweise sich gegenseitig darin unterstützt, Persilscheine zu besorgen, auch von anderen Personen, die sozusagen unbelastet gewesen sind. Also das hat sicherlich dazu beigetragen, dass das für viele relativ reibungslos verlaufen ist und auch immer das Argument, also es gibt ja mittlerweile Studien auch, die gezeigt haben, wie wird da eigentlich argumentiert in diesen Verfahren. Das Argument nämlich, was man sich gegenseitig sozusagen gegeben hat, man habe jeweils als im Wesentlichen unpolitischer Fachmann gearbeitet im Archiv und sich von daher auch nichts vorzuwerfen. Das war sicherlich unterschiedlich stark bei den verschiedenen Archivaren. Wir haben auch in der Tagung ein Beispiel gehört von einem Archivar, der dann später wieder in den Dienst gekommen ist, also gewissermaßen nach einer gewissen, jetzt will ich es mal etwas zugespitzt sagen, Schamfrist, also Erich Weise betraf das, der sicherlich nach allem, was wir wissen, ein sehr begeisterter Nationalsozialist gewesen ist und sich auch entsprechend in der NS-Zeit selber betätigt hat, der tatsächlich dann nach 45 zunächst mal nicht in den Dienst gekommen ist. Aber das Ganze ist immer nur sozusagen temporär der Fall gewesen. Ab 48 ist er dann schon wieder im Dienst gewesen als Archivar und ist später dann sogar Ende der 50er Jahre Leiter eines neu eingerichteten Staatsarchivs in Niedersachsen gewesen. Also selbst bei Personen, bei denen klar war, dass es eine durchaus erhebliche politische Belastung gegeben hat, ist das Ausscheiden aus dem Dienst immer nur etwas gewesen, was eine Zeit lang gewirkt hat. Das war sicherlich für die Person selber schwierig in dieser Zeit, da wusste man ja auch nicht, dass man 3 Jahre später wieder sozusagen im Archiv auftauchen würde und seinen geliebten Beruf weitertreiben konnte. Also individuell sicherlich eine schwierige Situation, aber wenn man sich sozusagen insgesamt die Archivare anguckt, dann sind entweder viele von ihnen unmittelbar weiter beschäftigt worden nach 45 oder eben nach einer gewissen Periode von einigen Monaten bis zu maximal 3 Jahren wieder in Dienst gewesen, sodass tatsächlich dieser Beruf wie auch eine ganze Reihe von anderen Berufen, das wissen wir ja auch von Juristen, von Richtern, von Ärzten und so weiter, relativ kontinuierlich dann weiterarbeiten konnten. Also das betrifft sozusagen diese personelle Ebene. Zu der institutionellen Ebene kann vielleicht Frau Graf gleich noch mal ein bisschen was zu sagen. Natürlich haben wir durch die Landesgründung in Niedersachsen quasi eine neue Situation. Wir haben eben nicht mehr preußische Archive oder ein oldenburgisches oder ein braunschweigisches Archiv. Jetzt wird sozusagen eine neue niedersächsische Archivverwaltung aufgebaut, ab 46 dann mit der Landesgründung. Auch damit haben wir uns auf der Tagung relativ intensiv beschäftigt. Ich fand sozusagen als Außenstehender jetzt, als Historiker sehr spannend, dass die Archivare auch daran gegangen sind, ja, wie man soll man sagen, so tradierte Mythen über diese Zeit aufzubrechen. Also wir haben uns sehr intensiv mit Rudolf Grieser beschäftigt, das ist sozusagen die zentrale Figur nach 45 in Niedersachsen. Der Vortrag über ihn hatte das Zitat aus seinem Nachruf gehabt, ein neues Archivwesen aus dem Nichts, Fragezeichen. Das fand ich sehr spannend. Also sozusagen der Mythos, Grieser habe sozusagen jetzt aus dem Nichts heraus die niedersächsischen Archive quasi aufgebaut. Und wenn man ganz genau hinguckt, stellt man fest, das ist überhaupt nicht der Fall gewesen. Natürlich gab es viele Kontinuitäten zur Zeit davor. Und auch sein Wirken ist nicht unproblematisch gewesen in dieser Zeit. Also neues Archivwesen, ja, natürlich auch neu organisiert jetzt dadurch, dass Preußen und die anderen Länder aufgelöst worden sind, es ein neues Bundesland gegeben hat, aber sozusagen strukturell und vor allen Dingen auch personell doch auch sehr starke Kontinuitäten zur Zeit davor. Und diese personellen Kontinuitäten, das kann man vielleicht auch sagen, galten nicht nur für die wissenschaftlichen Archivare, mit denen wir uns jetzt ja ganz stark hier beschäftigen, auch in unserem Gespräch, sondern es galt auch, da gab es auch Vorträge dazu, galt auch zum Beispiel für ehrenamtliche Archivpfleger, die es zum Beispiel in manchen Kreisen gegeben hat, wo es noch keine aufgebauten Archive gegeben hat. Also Kreisarchive oder Stadtarchive sind vielfach auch erst Jahrzehnte später entstanden in manchen Regionen. Und da hat es dann ehrenamtliche Archivpfleger gegeben und auch bei denen gibt es weitgehende Kontinuitäten über 1945 hinaus.
Herr von Recken, Sie hatten eben gesagt, dass Sie auf der Tagung alle Vorträge verfolgt haben und am Schluss die Aufgabe hatten, ein Fazit zu ziehen, einen abschließenden Kommentar zu formulieren. Können Sie uns diesen hier mitteilen und auch darauf hinweisen, was eben auch noch nicht gewusst ist, was wir noch nicht erforscht haben, was auf einer eventuellen nächsten Tagung ein interessantes Thema wäre, mit dem man sich bis dahin beschäftigen könnte?
Mein Eindruck von der Tagung ist gewesen, dass es sehr lohnend gewesen ist, diese institutionsbezogene Perspektive, also der Blick auf die Archive als Institution und diese akteursbezogene Perspektive, also der Blick auf die Menschen, die da in den Archiven tätig sind, miteinander zu verknüpfen. Ich fand, das hat sehr gut funktioniert und es hat gezeigt, dass die Menschen in dieser Zeit, also vor allen Dingen die wissenschaftlichen Archivare, teilweise aber auch das andere Personal, ja in einem enormen Spannungsfeld gearbeitet haben in diesen 12 Jahren und dann fortgesetzt im Prinzip auch in der Zeit nach 1945. Aber fokussieren wir uns zunächst mal auf die NS-Zeit. Also Sie haben, Frau Graf hat es vorhin erwähnt, auf der einen Seite diese ideologische Aufwertung des Archivs und offensichtlich viel mehr Menschen in der deutschen Gesellschaft, die jetzt quasi gezwungenermaßen über diesen fürchterlichen ARIA-Nachweis vielleicht für sich erstmal entdeckt haben, dass es sowas wie Archive überhaupt gibt. Und dass man die jetzt nutzen kann, um für sich diesen Nachweis zu bekommen, damit man nicht seinen Beruf verliert oder sonst wie in Schwierigkeiten kommt. Also eine Aufwertung, ideologische, aus rassenideologischer Sicht Aufwertung der Archive. Und die Frage, was bedeutet das eigentlich? Und da merkt man jetzt, ich kann auch immer schon ein bisschen was zu Forschungsperspektiven sagen. Ich glaube, man muss darüber nachdenken, was bedeutet das jetzt eigentlich für die Archive? Was bedeutet eine solche ideologische Aufwertung für die Archivare selbst und ihr Selbstverständnis in dieser Zeit? Und was bedeutet das eigentlich für die Wahrnehmung des Archivs von außen, wenn da plötzlich ihm eine gesteigerte Bedeutung zukam? Das war so ein Aspekt dieses Spannungsfeldes. Ein zweiter Aspekt war diese neuen Tätigkeitsfelder, in denen die Archivare gearbeitet haben, durch die ARIA-Nachweise, durch neue Bestände, die in die Archive kamen, mit denen sie umgehen mussten, neue Aufgaben, was vielfach dazu geführt hat, dass sie andere Tätigkeiten, für die sie eigentlich auch zuständig waren, also Erschließung der Bestände oder wissenschaftliche Tätigkeit, Erforschung ihrer Bestände, gar nicht mehr gekommen sind. Also auch das, Arbeitsbelastung, Arbeitsüberlastung zum Teil durch die neuen Aufgaben. Hinzu kam dann, wo wir über gerade gesprochen haben, die besonderen Herausforderungen dann der Kriegszeit, vor allen Dingen ab Mitte des Krieges dann mit dem Archivgutschutz sozusagen und dem enormen Handlungsdruck angesichts geringeren Personals und eben der Notwendigkeit zu handeln, um diese Bestände überhaupt schützen zu können. Also wir merken, glaube ich, in diesem Spannungsfeld, und das fand ich sehr spannend in dieser Tagung, dass den Personen, den einzelnen Personen, den Archivaren Handlungsspielräume zugekommen sind in dieser Zeit, mit denen sie je nach Situation vor Ort sehr unterschiedlich umgegangen sind. Und wir können ein ganzes Spektrum von Verhaltensweisen, ich nenne es jetzt nochmal, von dem begeisterten Nationalsozialisten, dessen Wirken man dann auch im Archiv merkt, und Personen, ein Kollege hat über die Osnabrücker das Archiv berichtet und gesagt, gegenüber den jüdischen Gemeinden und quasi dem Hereinholen der Bestände aus den zerschlagenen, zerstörten jüdischen Gemeinden hat da von einer zunehmenden Skrupellosigkeit auch von den Archiven und den Archivaren gegenüber diesen Menschen gesprochen. Also wir haben dieses Spektrum und wir haben gleichzeitig eben auch Menschen, die in ihrer Tätigkeit im Archiv das gemacht haben, was sie immer getan haben, solide gearbeitet haben oder sogar versucht haben, an bestimmten Stellen vielleicht ihre Nonkonformität sozusagen, um nicht von Widerstand zu sprechen, auch in ihrer Archivpraxis zur Geltung zu bringen. Also ein ganzes Spektrum von Verhaltensweisen. Spannend ist dann, worüber wir zuletzt gesprochen haben, auch wie das Ganze sich dann nach 45 darstellt mit diesen Netzwerken, die sich da als für viele Archivare dann als fruchtbar erwiesen haben, um schnell quasi durch diese Entnazifizierung durchzukommen. Aber auch, und da bin ich jetzt auch schon bei den Forschungsperspektiven nochmal wieder, ich glaube, wir müssen noch viel genauer hingucken an vielen Stellen. Also die Vergleiche sind wichtig zwischen Personen, zwischen unterschiedlichen Regionen, zwischen verschiedenen Archivtypen, staatliche, kommunale, kirchliche Archive und so weiter bieten jeweils unterschiedliche Bedingungen und Herausforderungen, aber auch Vergleiche mit anderen Berufsgruppen, die ähnlich akademisch ausgebildet sind. Wie verhalten die sich eigentlich? Was ist eigentlich typisch für Archivare oder was ist sozusagen eher typisch für akademische Bildungsbürger in jener Zeit? Und da sind die Archivare dann genauso wie andere Berufsgruppen auch. Also Vergleiche sind aus meiner Sicht wichtig. Dann diese intensiven biografischen Studien sind für mich wichtig. Das hat sich auch auf der Tagung gezeigt, wo wir über bestimmte Personen, also Schnaad ist gerade schon erwähnt worden, von Frau Graf oder über Rudolf Grieser, über Erich Weise und so weiter, sehr intensiv gearbeitet haben. Und ich glaube, das sollte man fortsetzen, um deutlicher zu machen, wo kommen diese Personen her, was prägt eigentlich ihr Denken und Handeln in unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Konstellationen und wie wirkt sich das dann entsprechend in den Archiven oder außerhalb der Archive vor Ort eigentlich aus. Und was für mich ein ganz spannender Aspekt wäre, der gar nicht so einfach zu erforschen ist, nämlich die Frage, wenn da so viele personelle Kontinuitäten da sind und die Archivare nach 45 relativ schnell wieder in ihren alten Tätigkeiten zurück sind. Kann man eigentlich sowas feststellen wie eine Demokratisierung von Archiven und Archivaren innerhalb weniger Jahre? Also was bedeutet das eigentlich, dass jemand in der NS-Zeit mitgemacht hat, vielleicht sogar begeistert mitgemacht hat, jetzt nach 45 in seinem alten Wirkungsfeld weiterarbeitet? Merkt man das eigentlich an seiner Tätigkeit, dass er jetzt quasi zum geläuterten Demokraten geworden ist oder merkt man das eigentlich gar nicht? Arbeitet er sozusagen genauso weiter, wie er das vor 45 auch gemacht hat? Das ist für mich noch eine relativ offene Frage, die, glaube ich, wichtig ist auch für das Selbstverständnis von Archivaren und für ihr archivfachliches Handeln. Also auch die Frage damit verbunden, wann setzt denn eigentlich so eine Demokratisierung des Archivwesens ein auf der personellen Ebene und auf der Handlungsebene? Ist das tatsächlich etwas, was wir schon in den späten 40ern, in den 50er Jahren merken? Oder ist das möglicherweise auch etwas, was erst ein, das kennen wir aus anderen Berufsgruppen auch, was erst ein Generationswechsel bedeutet, wenn neue Personen, anders ausgebildete Personen, anders sozialisierte Personen in die entsprechenden Positionen kommen, dann erst in den 60er Jahren sozusagen sich so richtig erst durchsetzt? Also das wären für mich spannende auch Anschlussfragen, die man sicherlich auch in der Kooperation von forschenden Archivaren, diese Tagung war ja im Wesentlichen bestritten worden von Archivaren und anderen Historikern und Historikern an Universitäten oder Forschungseinrichtungen weiter verfolgen könnte.
Frau Graf, zum Abschluss, als Präsidentin des Niedersächsischen Landesarchivs, Sie sind Leiterin einer Institution, die im demokratischen System arbeitet und deren Arbeitsweise, Mitarbeitende und auch die Nutzungsrollen nicht weiter entfernt sein könnten vom Nationalsozialismus. Warum ist es dann für Sie als Institution so wichtig, eben diese Erinnerung, über die wir jetzt eine Stunde gesprochen haben, aufzuarbeiten und festzuhalten?
Es gibt viele Aspekte, die dafür sprechen, sich auch heute noch mit der NS-Zeit zu beschäftigen. Bis heute gibt es Traditionslinien. Insofern würde ich sagen, auch aus dieser Distanz ist diese Zeit nach wie vor für uns in der Gegenwart von hoher Bedeutung. Die Archivarinnen und Archivare müssen sich wirklich ihres Verhältnisses zur Macht jederzeit bewusst sein, weil das doch sehr stark ihr Handeln in der Gegenwart auch bestimmt. Und ich glaube, dass diese Tagung dazu beigetragen hat, besser zu verstehen, woher sie eigentlich kommen, wie sich die gesamte Berufsgruppe in der Bundesrepublik Deutschland in den letzten 75 Jahren entwickelt hat, welche Kontinuitätslinien es gibt. Manches wird einem jetzt erst bewusst und es wird einem bewusst, welche Traditionen noch lange nachgewirkt haben, auch gerade auf fachlicher Seite. Und also ganz persönlich, diese Tagung ist kein Abschluss und so sollte sie auch nicht verstanden werden, sondern es ist eben eine erste Auseinandersetzung mit der eigenen Archivgeschichte hier in Niedersachsen. Und diese Tagung sollte Orientierungspunkte geben für die weitere Beschäftigung mit diesem Thema. Und deshalb finde ich es auch sehr, sehr schön, welche Punkte Herr von Reken noch benannt hat, wo wir weiter forschen sollten, wo es Anknüpfungspunkte gibt zu anderen Bereichen, auch der Landesgeschichte oder der Universitätsgeschichte. Und dass wir eben jetzt aber eine Art von Fundament haben und da können wir mit weiterarbeiten und haben sozusagen eine erste Orientierung. Und darin liegt für mich auch der Wert dieser Tagung. Und ich kann eigentlich nur sagen, dass Archivgeschichte für sich genommen vielleicht auch etwas dröge wirkt, aber man merkt eben doch, dass Archivgeschichte in viele gesellschaftliche Bereiche hineinragt, dass es deshalb auch wichtig ist, dass wir Archivgeschichte aufarbeiten und dass wir sie einordnen in einen breiteren gesellschaftlichen Kontext. Und ja, das hat diese Tagung, glaube ich, gezeigt und deshalb nochmal, auch an dieser Stelle bin ich allen Beteiligten sehr dankbar für ihre Beiträge und für ihre Mitwirkung.
Und ich kann hinzufügen, es war überhaupt nicht dröge, sondern es war sehr spannend.